Moin, liebe Geschwister. Was? Sehr gut. Das klang doch wunderbar. Ja, ich dachte, wir sprechen heute mal über das Thema das Leben für Gott, oder? Ein Leben für Gott, mein Leben, dein Leben, für wen denn sonst, oder? Für wen leben wir noch? Oder 50-50? Bisschen für Gott, bisschen für mich, bisschen für den anderen. Ich denke, wir sind da alle einig, dass wir für den Herrn leben. Letztendlich, unser Leben gehört ja ihm, hat er ja erworben. Ja, und das tun wir ja natürlich mit Freude. Oder? Immer. Selbstverständlich. Immer mit Freude. Und leiden auch mit Freude. Und auch wenn wir in Versuchungen kommen, da freuen wir uns, ja? Wenn wir versucht werden, da freuen wir uns, weil wir ja gehorsame Christen, ja? Und Jakobus sagt ja, wenn jemand in mancherlei Versuchung geraten, ja, soll er sich freuen, weil am Ende dein Glaube wird stark, dir wird nichts mangeln. Ja, und deshalb, wir sind ja als vorbildliche Christen, wir freuen uns ja auch, wenn wir versucht werden, ja? Wir murren nicht. Und wir lieben ja auch einander, ne? Wie auch die Schrift sagt ja, liebt einander, ertragt einander in Liebe, ne? Und wenn jemand da kommt in die Quere irgendwie anders als ich, ne? Dann lieben wir ja, wir ertragen ihn, ne? Wir haben keinen Streit untereinander, ja? Wir sind ja Christen. Oder? Ja, genau, ne? Und Spaltungen gibt es auch keine. Und wir lästern auch nicht. Und wir sind auch nicht hinterhältig, wir reden nicht hinter dem Rücken. Ne? Wenn was ist, wir kommen zum Bruder, zum Schwester, wir sprechen miteinander, wir machen das alles in Liebe. Und das ist ja selbstverständlich, weil unser Leben ist ja für Gott. Was ist denn sonst? Wir können ja auch nicht anders und wir wollen auch nicht anders. Deswegen, wenn wir leben, leben wir für den Herrn und tun das auch alles, was ihm gefällt. Ne? Und das wäre grundsätzlich erstmal eine Frage, wenn mein Leben für Gott ist, was ist das für ein Leben? Oder anders wäre, bedeutet es, ich tue oder ich lebe so, wie Gott es will? Wer würde mir da einstimmen? Wenn mein Leben für Gott ist, dann lebe ich so, wie es Gott gefällt. Stimmt das? Okay, gut. Zwei Leute stimmen mir zu. Das ist doch schon mal der Anfang. Ihr Lieben, die Frage wäre, was will denn Gott? Ist doch berechtigte Frage, oder? Finde ich zumindest. Was will denn Gott? Und ich denke, wir haben ziemlich, also die Lotterie ist ziemlich einfach. Ich denke, wir können jetzt einfach so die Seite aufschlagen, wir werden immer finden, was Gott will. Ja, also in der Bibel. Einfach als Beispiel vielleicht öffnen wir mal Psalm 147. In Psalm 147, Verse 10 und 11. Und dort heißt das, an der Mächtigkeit des Pferdes wird er, Gott, kein Gefallen haben. Und an der Stärke des Mannes hat er kein Wohlgefallen. Wohlgefallen hat der Herr an denen, die ihn fürchten und an denen, die auf sein Erbarmen hoffen. Ja, Norman, nimm da nicht persönlich. Ja, du sollst stark bleiben. Ja, wir brauchen starke Leute. Aber das ist nicht das, wo Gott sagt, das ist wirklich, was ich mir immer wünsche. Das ist so das Erste, was ich will. Schön, ne? Schöne Leute vom Aussehen, vom Körperbau, vielleicht auch schön fähig, Make-up sehr gut anzulegen. So, dass man die anderen nicht verschmiert. Gott hat Gefallen an einem aufrichtigen Menschen. Gott zeigt hier einen Charakter. Charakter des Menschen, das ist für ihn wichtig. Ein Mann, der ihn fürchtet. Und da ist natürlich, da müssen wir jetzt nicht drüber streiten, was für mit Furcht gemeint ist. Ist das eine Ehrfurcht? Ist das Angst haben? Beides. Beides. Gott sagt, du sollst ihn ehren. Fürchten und du sollst wirklich ihn fürchten, weil er Gott ist. Er kann dich dermaßen vernichten, dass nicht mal Pulver bleibt. Also da sollst du schon Angst haben, dich mit Gott anlegen und ihn versuchen. Ja, aber auch ehrfürchten aus Liebe Angst haben, ihn zu verletzen. Ja. Ein weiterer Beispiel, Galater 6. Galater 6, Vers 2 heißt es, einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Lasten des anderen tragen. Das hat Paulus gesagt. Oder will das Gott, ihr Lieben? Will das Paulus oder Gott? Ja. Gott will, dass wir die Lasten eines anderen tragen. Ich habe ein paar Lasten. Gibt es hier Freiwillige? Wow, wow, nicht drängen. Ja? Und ganz schnell Kalender öffnen. Wann habe ich freien Tag? Andres Lasten tragen. Ja? Gott will, dass wir opferbereit sind. Gott will, dass wir Lasten tragen voneinander. Fünfte Buch Mose. Wir sind so ein bisschen hier in der Bibel am Blättern, ne? Werden hier so ein bisschen wach. Fünfte Buch Mose, Kapitel 4, Vers 40. Und du sollst seine Rechtssätze oder Gebote und seine Gebote halten, alle, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Söhnen nach dir gut gehe, damit ihr lange lebt in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt für alle Zeit. Gott will, dass du Gebote hältst. Er will das. Ja, wir könnten sagen, ja, das ist ja Mose-Gesetze, ja. Du bist im neuen Bund, mein Lieber, und Bund besteht aus Rechtsbestimmungen. So wie Paulus sagte, auch ein Heiden-Ungläubigen wollte ich als einer Heide sein, obwohl ich unter dem Gesetz Christi bin. Ja, Gesetz Christi, schon mal gehört? Du bist unter dem Gesetz. Nicht unter dem Gesetz Mose, sondern unter dem Gesetz Christi. Du kannst nicht willkürlich leben, wie du willst, wie es dir anpasst oder so. Nein, auch Christus hat dir Rahmen gesetzt. Ja? Jesaja 58, ihr Lieben, Jesaja 58. Ich liebe diesen Kapitel. So wie, ich liebe alle, ne? Die sind alle wunderschön. Ne? Aber manchmal kommt man auf so ein Kapitel und dann liest man und dann denkt, boah, heftig, spricht total in dein Leben hinein. Ne? Jesaja 58, und da kommt ja gerade Fasten. Ne? Was für ein Fasten wollen wir? Und dann sagt er, kommt das Volk und sagt, was ist los? Wir haben uns ja so demütigt, wir haben das und jenes gemacht und du hörst uns ja gar nicht. Was ist denn passiert? Und Gott sagt, wenn ihr aber zu Rechtsstreit und Zank fastet und den Armen mit Fäusten schlagt, wozu fastet ihr mir? Dann wie heute, nur um mit Geschrei eure Stimme hören zu lassen? Nicht dieses Fasten habe ich erwählt und nicht einen Tag, an dem ein Mensch seine Seele demütigen soll. Auch wenn du deinen Nacken krümmst wie einen Reifen und Sarg und Asche und, unter dir ausbreitest, auch so werdet ihr dies nicht ein annehmbares Fasten nennen können. Ich habe ein solches Fasten nicht erwählt, spricht der Herr, sondern löse jegliche Fessel der Ungerechtigkeit, löse auf die Schlingen drückende Vereinbarungen, lass die Unterdrückten frei und zerreiße jede ungerechte Urkunde, brich dem Hungernden dein Brot und führe obdachlosen Arme in dein Haus. Wenn du jemanden nackt siehst, bekleide ihn und lasse die Angehörigen deines Samens nicht außer Acht. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie der Morgen und deine Heilung werden schnell hervorsprießen und deine Gerechtigkeit wird vor dir einherziehen und die Herrlichkeit Gottes wird dich umhüllen. Dann wirst du rufen und Gott wird dich erhören. Noch während du sprichst, wird er sagen, siehe, da bin ich. Wenn du von dir Fesseln und Hand ausstrecken und Rede des Unwillens abtust und dem Hungern das Brot aus deiner Seele reichst und die gedemütigte Seele sättigst, dann wird in der Finsternis dein Licht aufgehen und deine Finsternis wird sein wie heller Mittag. Und dein Gott wird stets bei dir sein und du wirst dich sättigen, wie deine Seele es wünscht und deine Knochen werden erstarken und sie, deine Seele, also wird sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Quelle, deren Wasser nicht versiegt. Großartig, oder? Woran hat Gott hier gefallen? Was wäre aus diesem Text das Leben für Gott? Eben das, was wir gerade alles gelesen haben. Wer hält Ausschau nach Armen? Wer führt die Armen ins Haus rein? Er stinkt. Wer weiß nicht, dass er dann irgendwas noch zu Hause zapzarab macht? Ja? Wir haben so ein bisschen Angst. Aber was ist denn unser Leben? Ist doch für Gott. Und das, was wir gerade gelesen haben, ist ja eine Masse. Und wir haben ja nur ein paar Verse gelesen, ein paar Stellen. Was ist, wenn wir jetzt fortsetzen, einfach die ganze Bibel dann nehmen? Dann werden wir sagen, Mensch, also wirklich, ne? Und da muss ich mal eine Liste aufstellen zu Hause, ja, dass ich bloß nichts vergesse. Alles ist viel und die Frage wäre, wo ist der Anfang eigentlich? Wo fange ich an? Denn wenn so gesehen, Gott will ja so ziemlich alles und alles, was er will, ist gut. Ja? Wo fange ich dann an? Wo ist der Anfang? Und das ist auch sehr interessant. Es gab so einen Mann, der das eigentlich so wissen wollte. Er wollte auf Nummer sicher gehen. Ja? Ihr kennt das alle, ein reicher Jüngling. Ja? Da ist so ein junger Mann, er ist reich und auch noch, man könnte sagen, heilig. Und er kommt zu Jesus und stellt ihm eine konkrete Frage. Was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Ist eine klare Frage, oder? Und unsere Frage wäre auch wahrscheinlich, Gott, was willst du, dass ich tue? Paulus hat ihn so gefragt, ne? Als Gott Paulus begegnete, mir gefällt diese Bekehrung von Paulus, unterscheidet sich wirklich um Welten von meiner und von vielen, die ich gehört habe. Viele erzählen, wie Gott Herz zerbrochen hat und wie sie da schwebten und die Last gefallen ist. Und die anderen prahlen, wie kriminell sie waren. Ja, kennt ihr alle diese Bekenntnisse, wisst ihr? Ich war früher auch so einer. Ja, wenn ich erzählte, wie ich früher gelebt habe, wie viel ich Böses getan habe und dass Gott mich da rausgeholt hat. Ja, und dann viele dann kamen, boah, André, das ist echt heftig, was Gott mit dir da macht und so. Ne? Und dann denkt man, oh, die Leute haben mich gemerkt. Und, ja, aber in der Regel ist so ein Zeugnis besteht 95% von dem, wer ich war und dann 5% irgendwann. Ne? Und dann hörte ich von Jesus, kam zu glauben und jetzt bin ich mit Jesus. Und dann hört mein Leben auf. Man hat so viel gehört, wie viel man Böses getan hat und dann hört man gar nicht mehr. Ja. Wo bin ich auf diesen Gedanken gekommen? Hat einen Faden verloren. Und dieser reiche Jüngling auf jeden Fall kommt, stellt konkrete Frage, was willst du, dass ich tue? Ah ja, genau, mit Paulus. Paulus war komplett anders. Jesus kommt, Junge, es wird hier schwer gegen mich zu kämpfen. Mit anderen Worten. Und Paulus sagt, wer bist du denn? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und Paulus, seine Frage klar und direkt. Was willst du, dass ich tue? Da ist in diesem Satz einfach alles. Paulus hat sich ergeben. Ich gehöre dir. Was willst du, dass ich tue? Paulus interessiert nicht mehr, was er darf oder nicht darf, was recht oder nicht recht, was ist jetzt mit Gesetzen, wie das und jenes. Herr, sag mir einfach, was du willst. Ich mach das. Ist mir egal, was du da willst. Sag es einfach. Ich tue es. Das ist die Wiedergeburt. Schon interessant, wenn man, ja, darf ich denn Disco besuchen? Darf ich denn noch Bier trinken? Was eigentlich mit Rauchen? Das interessiert dich? Interessiert dich nicht, was Gott eigentlich will? Und hier kommt ein reicher Jüngling und fragt, und sehr interessant die Frage, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus sagt, nein, nein. Du willst dir doch das Reich nicht irgendwie verdienen. Hör auf. Einfach glaube. Die Gnade Gottes ist. Na? Ich stelle euch hier einen größten Werksgerechtigkeit-Prediger. Sein Name ist Jesus. Oho, André, was sagst du da? Aber auf den ersten Blick interessant, wie er den Jüngern antwortet. Der Jünger hat gesagt, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus widerspricht ihm gar nicht, sondern Jesus beantwortet seine Frage. Und er sagt, halte die Gebote. Halte die Gebote, du wirst ewiges Leben erlangen. Und alles wäre gut, wenn der Jüngling nicht zu weit gehen würde. Weil der Jüngling sagt ja, ja, das alles habe ich bewahrt. Und im Grunde genommen hätte er einfach schweigen sollen und er hat sein Leben in der Tasche. Aber er stellt eine weitere Frage. Und dann wird es kritischer. Ja, was fehlt mir denn noch? Und ihr sagt, ach so, du willst vollkommen sein. So quasi, du bist ein Streber. Du willst nicht einfach eine Eins auf dem Zeugnis, du willst noch eine goldene Medaille und ein Diplom. Kein Problem. Ich erkläre es dir, wie das geht. Die Frage ist nur, bist du denn bereit? Ist dir denn bewusst, was dir das kosten wird? Ja? Und Jesus hat nicht geschwiegen. Das war nicht der erste Mann. Ne? Matthäus 22, ein paar Kapitel weiter, da fragen die Leute, was ist eigentlich das größte Gebot? Es sind ja so viele. Es ist alles so viel, was Gott will, woran er gefallen hat. Und ich muss immer ständig dran denken, weil ich ja unter meinem Fleisch immer was anderes denke. Statt evangelisieren, ja komm, lieber einen Döner essen. Statt einen Armen zu geben, ah komm, vielleicht ein bisschen für den Urlaub sparen. Ja. Statt zu helfen, da braucht meine Schwester Hilfe. Na, ich bin nach der Arbeit, bin ein bisschen müde. Ja, da habe ich immer gegen Fleisch zu kämpfen. Es ist nicht immer einfach, wirklich diese Gerechtigkeit tun. Da muss man schon bewusst leben. Ja. Darauf achten, wohin zieht eigentlich mein Fleisch mich? Will er gerade das, was dem Geist gefällt oder nicht? Schön immer prüfen. Ja? Und dann kommt einer und fragt, was ist denn das größte Gebot eigentlich? Er sucht irgendwo den Anfang. Okay, dann fangen wir mit dem Wichtigsten. Ja? Fangen wir mit dem Wichtigsten, dem Größten tun wir und dann gucken wir, was noch kommt. Aber das Wichtigste vorab. Ne? Ist gar nicht so schlecht. Ja? Prioritäten erstellen ist wichtig im Leben, dazu kommen wir noch. 36 und 37, da fragt er dann, ne, welcher ist das denn? Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Ja? Und parallel stellen mit deiner ganzen Kraft. Alles, was du hast, setze für den Herrn. Du bist gerade gefragt. Okay, Herz, Seele, Denken, mein kompletten Wesen soll Gott lieben. Alles, was mich ausmacht, mein Denken, mein Herz, meine Kraft, meine Fähigkeit, meine Talente, alles, was ich habe, soll Gott lieben. Ja? Liebe deinen Gott. Und das Zweite ist ihm vergleichbar. Kann man gleichsetzen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Okay. Liebe deinen Gott mit allem, was du bist. Und deinen Nächsten liebe wie dich selbst. Okay. Gut, verstanden. Und einverstanden. Ihr Lieben, was ist Liebe? Wer kann jetzt einfach in 1, 2 Sätzen erklären, was Liebe ist? Leider, in meinem kurzen Leben, habe ich kaum Christen erlebt, die mir das erklären können. Man spricht immer nur davon. Wir sollen ja einander lieben, wir sollen ja Gott lieben. Und man spricht von irgendwelchen Gefühlen. Ich sage, kannst du mir erklären, was bedeutet denn lieben? Wie kann ich kann meine Frau lieben, sie ist da und ich kann sie lieben. Und sie kann mir dann sagen, fühlt sie sich von mir geliebt oder nicht. Aber wie kann ich Gott lieben, den ich nicht tasten, nicht sehen kann? Wie kann ich ihn lieben? Wer kann das erklären? Wenige, die das tun. Und interessant, dass man darüber spricht und sagt, das sollst du tun, können aber nicht erklären, wie. Ist das nicht absurd? Geh dahin, ich weiß nicht wohin, bring das, ich weiß nicht was. Und dann viele dann verleiten auf 1. Korinther. Bitte? 13. Danke. Da hat sie jemand eifrig studiert. 1. Korinther 13. Gleich kommt Irene einmal nach vorne. 1. Korinther 13, ja? Wie nennt man das, diesen Abschnitt noch?
Das Hohe Lied der Liebe.
Hohe Lied der Liebe. Warum? Da wird es ja nur noch Liebe besungen quasi, ja? Es geht nur noch um die Liebe. Und Paulus sagt ja, du, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du in Sprachen sprichst, wenn du hier Top-Bibel auslegst, wenn du handwerklich hier und da alles kaum schafft, die Tür kaputt zu gehen, du hast sie schon repariert, ja? Kaum Geschwister werden hier vernachlässigt, du bist überall unterwegs, ja? Wenn jemandem gerade was mangelt, du hast alles im Auge, gerade ist Brot zu Ende geworden und du stehst schon an der Tür mit dem Brot. Ja? Wenn Liebe nicht da ist, all das, was du gemacht hast, ist Müll. Ist nichts wert, sagt die Bibel. Erstens Fakt, ich kann das. Die Bibel sagt, du kannst es. Du kannst in Sprachen sprechen. Du kannst eifrig sein. Es gibt viele Menschen, die sehr aktiv, die sehr dienstlich sind, sehr lieb, aufmerksam um seine Verwandten, Nachbarn, Freunde. Sie machen Geschenke, sie machen Karten, sie machen sehr nette Gäste, was in vielen christlichen Kreisen sogar man nicht sieht und nicht erlebt. Das ist möglich. Ich kann systematisch als Ungläubiger einen biblischen Text nehmen und systematisch es vorbereiten als eine Predigt. Dafür brauche ich keinen Heiligen Geist. Das habe ich gehört. Wenn aber die Liebe nicht da ist, alles, was du tust, all deine Anstrengungen sind nichts wert. Interessant. Was ist denn die Liebe? Was ist das denn? Und dann Paulus versucht zu erklären, was die Liebe ist. Die Liebe ist so groß, dass man das nicht einfach irgendwie in einen Satz fassen kann, sondern Paulus muss damit Auflistung anfangen. Ja, Vers 4, Kapitel 13, 1. Korinther, ab Vers 4. Und dann sagt er, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Was ist Liebe? Wir haben jetzt Hohelied der Liebe gelesen. Vielleicht müssen wir noch einmal singen, vielleicht dann haben wir eine Antwort. Wer kann jetzt plötzlich erklären, ich verstehe, das ist die Liebe? Immer noch nicht. Hä? Gott ist die Liebe. Du machst nur noch schwerer, ne? Ja.
Größere Liebe hat keiner, als dass er sein Leben für den Bruder gibt.
Okay, was ist denn die Liebe?
Aufopferung für den anderen.
Opferung.
Aufopferung. Ja.
Aufopferung. Aber ich habe hier nichts vom Opfer gelesen. Ich habe hier gelesen, ohne, sie ist nicht unanständig, sie erbittet sich nicht, aber nichts vom Opfer. Nee. Tobias?
Ja, ich würde auch so sagen, diese Aufopferung für den anderen, es geht nicht um mich. Bei dem, was ich dann tue.
Ah, okay.
So dieses, sie prahlt nicht und so.
Ah, okay. Ja, genau. Also, da birgt sich etwas dahinter. Aufopferung. Okay, warum habe ich mich dann aufgeopfert? Weil ich nicht an mein Leben gedacht habe, weil ich nicht daran gedacht habe, was ich dann verpasse alles, sondern ich dachte an jemanden anderen. Was ist denn die Liebe? Was ist das, wenn ich so handle? Was ist das, wenn ich beneide nicht? Wenn ich nicht prahle? Was ist das denn? Was ist die Liebe?
Selbstlosigkeit.
Okay, Selbstlosigkeit. Was ist das? Hingabe. Ist das mein Motto? Hingabe.
Ja, wenn eine Frau zum Beispiel ihr Säugling sich darum kümmert, nachts aufsteht, alles dafür tut, damit das Kind gut versorgt ist, dann erfüllt sie alle diese Punkte, die hier genannt sind. Aber sie tut das nicht, weil sie Regeln befolgen will oder muss, sondern tut es automatisch aus Liebe.
Ja, ich kenne viele Mütter, die ihre Kinder in die Mülltonne weggeschmissen haben oder in Toiletten eingesteckt haben. Passiert ja nicht irgendwie automatisch. Aber absolut, da bin ich mit dir. Beispiel, ne? Mutter, die für ihren Säugling sorgt. Sie steht nachts, ja, geht hin und wieder. Ja, manchmal vielleicht schläft überhaupt nicht. Sie muss und da mal wickeln und da mal beruhigen, da Liedchen singen. Und dann plötzlich ist das Baby, hat Hunger, muss essen. Und die Mutter aufopfert sich. Warum? Was ist das denn? Nicht prahlen, Liebe, ja genau. Ich prahle nicht. Also es hat jetzt nichts unbedingt mit Aufopferung zu tun, sondern ich prahle nicht oder beneide nicht. Etwas anderes Bereich. Das ist auch Liebe. Was ist denn die Liebe? Interessant, ne? Wir sitzen eigentlich in einem Wort, was wir schon so oft im Mund gehabt haben und werden auch morgen noch nehmen. Wir können immer noch nicht heute irgendwie zusammenfassen oder erklären deutlich, was Liebe ist. Wir nehmen zwar das Wort, wir bringen immer wieder irgendwelche Beispiele und nennen das Liebe. Interessant, wir sagen Opferung, Liebe, Beneiden, Liebe. Ein Wort für alles. Einkaufen, Liebe, Urlaub, Liebe. Wisst ihr? Versteht ihr, was ich meine? Liebe ist ein sehr interessantes Wort, was wir als Christen einfach geläufig nehmen, obwohl selber wahrscheinlich nicht immer begreifen. Und ich denke, es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Wenn das größte Gebot ist, bedeutet Gott lieben, dann muss ich erstmal wissen, was bedeutet Gott lieben. Denn wenn ich das nicht verstehe und nicht erklären kann, wie will ich denn Gott lieben? Wenn ich das nicht begreifen kann, nicht zum Ausdruck bringen kann, wie will ich dann überhaupt noch mein Leben für Gott gestalten? Erst Johannesbrief. Und Johannes schreibt im Kapitel 4, im Vers 9. Wir kennen alle Johannes 3,16. Wer kennt Johannes 3,16 nicht? Einmal die Hand hoch, auswendig. Waldemar kennt nicht, okay. Noch jemand? Oh, das ist merkwürdig. Das ist wirklich merkwürdig. Ich glaube, das ist so ziemlich weltweit der erste Vers, was man überhaupt Kindern beibringt. Kennt ihr das so? Johannes 3,16, ja? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott, was ist das? Was hast du denn angetan? Interessant, wir sprechen von der Liebe und dann erklärt die Liebe, womit? Mit Gefühlen. Nein, da ist immer irgendeine Handlung, immer Charakterzüge, immer dieses Einstellung, was ist in deinem Kopf, wofür bist du bereit, was willst du, wo ist deine Leidenschaft, was sind das für die Ziele, was ist deine Motivation? So sehr hat Gott die Welt geliebt, wie sehr gab seinen eigenen Sohn. In 1. Johannes 4, Vers 9 sagt er, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Warum? Grete, wenn ich dir sage, ich liebe dich. Glaubst du? Ist so.
Ich gehe davon aus, dass du nicht lügst. Dann ja, aber ich würde vielleicht auch sagen, dann zeig mir das mal.
Ei, danke schön. Danke schön. Super Ansatz. Echt, liebst du mich? Zeig mal. Zeig mal. Denn genauso wie ich sage, ich glaube oder ich liebe, zuerst ist es nur ein Wort. Erstmal. Warum musste Gott die Liebe offenbaren? Wenn er das nicht getan hätte, sondern immer nur gesagt hätte, ich liebe euch. Aber du hast immer noch Kriege und deine Sünden sind immer noch da. Würdest du überhaupt von der Liebe Gottes was erfahren? Nein. Die Liebe Gottes musste offenbart werden. Wie denn? Zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Die Liebe musste geoffenbart werden. Und in dieser Offenbarung sehen wir eine Handlung. Absolut identisch mit Johannes 3,16. Hier bleiben wir im 1. Johannes 3,16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und weiter, auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Ihr Lieben, Arthur, du bist schuldig, dein Leben für mich zu geben. Steht dir nicht zur Wahl. Du bist schuldig. Oh nein, wo habe ich mich so verschuldet? Ich wollte ja bloß nur meine Sünden loswerden. Jetzt schulde ich auch noch was. Wo ist diese Grundlage? Wo ist dieser Anfang? Wir haben gesagt, das Leben für Gott. Das Leben für Gott, was bedeutet das? Wir haben ja gesagt, naja, unser Leben irgendwie um Gott zu gefallen, so gestalten, dass Gott ein Gefallen daran hat. Wenn ich meine Frau liebe, wenn ich meine Kinder liebe, Elia, würdest du sagen, dass ich dich liebe? Warum? Warum denkst du, dass ich dich liebe? Keine Ahnung, okay. Schlechter Beispiel. Meine liebe Frau, da müssen wir gerade hier alles in Ordnung bringen. Versteht ihr? Wir sagen, dass wir Gott lieben, im Ernst. Und dann würde ich genau so wie Grete sagen, zeig mal. Wir haben aber davor genauso gehört, ich könnte in Sprachen sprechen. Und Paulus sagt, selbst wenn ich, er spricht ja nicht tatsächlich, sondern er stellt es vor, wenn er so würde, wenn er so sein würde. Er sagt, selbst wenn ich allen Glauben besesse, dass ich Berge versetzen kann, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Selbst wenn ich mein Leben hingebe zur Verbrennung, zur Opferung, Liebe aber nicht habe, so ist das nichts. Wir können hier anfangen, unser Leben aufzuopfern und anfangen, für die Geschwister da sein. Einfach mal das zu erfüllen. Dann ist es nichts wert und du liebst Gott nicht. Was ist das dann? Ich könnte meine Frau mit allem versorgen. Ohne sie zu lieben. Könnt ihr euch vorstellen? Es ist aber möglich. Ich kann rein praktisch, fleischlich, materiell da sein und alles ihr geben, ohne überhaupt sie zu lieben. einfach tun, weil ich es kann. Ich werde daran keinen Gefallen haben. Ich werde mich einfach überwinden, aber ich werde es tun. Ich kann selbst lächeln, Geschwistern. Kennt ihr das? Da kommt man so ins Gemeindehaus und plötzlich Gesicht verändert sich. Kennt ihr das? Ja? Und plötzlich alle sind heilig. Zwei kleine Freunde treffen sich, 8-Jährige, und einer dem anderen sagt, boah, ey, kann ich bei dir ein bisschen Zeit verbringen? Er sagt, warum? Meine Eltern, die streiten sowas von, sagte, ich kann da nicht mehr sein, ich will das nicht mehr hören. Er sagt, oh, die müssen zu uns in die Gemeinde kommen, wir haben eine Zaubertür. Er sagt, eine Zaubertür? Ja, ja, sagte, wenn wir zum Gemeindehaus gehen, meine Eltern streiten auch auf dem Weg total. Aber sobald sie durch diese Tür reingehen, sie hören damit auf und sie lächeln und nett. Und dann kommen Geschwister ins Gemeindehaus rein und sie lächeln und nett und grüßen dich. Und wie geht's dir? Ja, gut, Gott sei Dank, aus Gottes Gnade. Dann kommen nach Hause. Auch lächeln kann man und erzählen kann man und lieben kann man. Ich kann alles daher geben. Wenn aber ich grundsätzlich diese Einstellung und diese Leidenschaft wirklich nicht habe, für Gott da zu sein, mein Leben wirklich aufzuopfern, und diese Versuchungen, die dann auch kommen, weil meine Einstellung für Gott aufrichtig ist, werde ich mich freuen, weil ich begreife, was Gott damit macht. Weil ich weiß, dass diese Schwierigkeit, er hat es mir ja gesagt, André, ich lasse diese Versuchungen in dein Leben mit einem Ziel, dein Glauben zu stärken, dass es vollkommen wird, damit dir dann nichts mangelt. Wenn ich wirklich Gott liebe, werde ich dann grübeln über die Versuchungen? Nein, weil meine Einstellung ist grundsätzlich dann anders, weil ich ihn wirklich liebe. Und dann werde ich immer daran denken, Gott zu gefallen. Ich sollte nicht anderen Frauen anschauen. Dann werde ich an meine Geschwister denken und richtig handeln, weil ich Gott liebe, weil ich diese Entscheidung getroffen habe. Diese Leidenschaft für Gott, diesen Eifer. Und das sagt auch Jesus nicht anders. Johannes 14, lass uns mal aufschlagen. Johannes 14, da sagt er ja auch. Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich? So haltet meine Gebote. Liebt ihr mich? Haltet meine Gebote. Denn das, was ich euch sage, die Gebote, die ich euch gebe, die sind gut. Ich habe es euch gegeben, weil ich daran gefallen habe. Meine Kinder kriegen immer noch nicht, Haus in Ordnung zu halten. Sie fangen an, Lego zu spielen, plötzlich geht es da jemand kreativer und sagt, wollen wir das? Oh ja, komm, wir spielen Pferde. Lego bleibt liegen und dann sie spielen Pferden. Nehmt alles Mögliche, ich gönne ihnen alles. Spielt, genießt es, alles gut. Hauptsache, dass ihr im Nachhinein aufräumt, ja? Und dann plötzlich, ey, wollen wir nach draußen Fahrräder fahren? Ja klar, bleibt alles liegen, die sind in Fahrrädern. Dann liegen die Fahrräder irgendwo auf der Straße, Straßeninseln. Wollen wir lieber was basteln? Ja klar, ja, und dann... Ich gehe durch ein Haus, durch diese Dschungel und Kinder, lernt es doch. Erst eine, dann das andere. Wenn ihr da Lego gespielt habt, räumt erstmal auf und dann nehmt was anderes. Warum? Und das wissen sie auch. Weil Papa Ordnung liebt. Ja. Denkt doch an mich. Ich liebe zu Hause Ordnung. Und für euch wird das auch besser sein. Ihr müsst dann nicht das ganze Haus aufräumen. Denn das, was ich euch jetzt beibringe, wird es im Leben euch richtig gut tun. Es wird bei euch immer Ordnung sein. Und ihr werdet die Sachen immer finden, weil sie an ihrem Platz sind. Das, was ich euch gerade auferlege, ist etwas Gutes, woran ich gefallen habe. Aber für euch auch gut, das ist richtig so. Die Gebote, die Gott uns auferlegt, es ist nicht die Last. Er sagt, lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Und meine Last ist leicht. Die Gebote des Herrn, das ist keine Last. Wer hat euch sowas erzählt? Oh, Gebote halten, Werksgerechtigkeit. Nein, Gebote halten ist Liebe. Das hat Jesus gesagt. Wenn du mich wirklich liebst, dann wirst du das tun, was ich liebe. Weil dann wirst du an mich denken. Deine Einstellung, wahre Einstellung, wird daran ausgerichtet sein, das zu tun, was mir gefällt. Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Und er setzt dieses Prinzip nicht nur auf uns um, auf sich selbst. Schaut mal Vers 31. Er sagt, damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat. Jesus erzählt dir nicht und legt nicht irgendwas auf, wovon er keine Ahnung hat. Jesus geht mit dir genauso um, wie sein Vater mit ihm. Und er sagt, Vater hat mir etwas auferlegt. Ich bin hier hingekommen, nicht um das zu tun, was ich will, sondern um den Willen Vaters zu erfüllen. Wie bleiben wir denn in der Liebe Gottes? Da sagt er auch, bleibt in meiner Liebe. Gott fordert auf. Er sagt nicht, du wirst schon irgendwie bleiben. Ich gebe dir Heiligen Geist und dann bleibst du schon irgendwie. Er fordert dich dazu auf. Bleib in meiner Liebe. Wie denn? Vers 9, Kapitel 15, Vers 9. Er sagt, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Er zieht eine Analogie. Wie denn? Und dann sagt er, bleibt in meiner Liebe. Und Vers 10, er erklärt, wie das funktioniert. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Wenn Jesus das nicht getan hätte, würde er in Liebe des Vaters nicht bleiben. Was bedeutet in Liebe bleiben? Wie kann ich in Liebe Gottes bleiben? Er sagt, wenn du willst in diesem Wesen, was ich bin, bleiben, dann tue das, was ich tue. Wer würde sagen, einmal die Hand hoch, für wen Jesus ein der erste Vorbild? Komm, wir sind doch alle aufrichtig. Ja? Jesus ist mein Vorbild. Interessanterweise, ich in meinem Leben handle anders als er. Immer wieder packe ich mich an der Nase. Und ich habe mir im neuen Jahr gewisse Sachen festgelegt, die ich unbedingt verändern will, mit Gottes Hilfe natürlich, die einfach Gottes Charakter nicht entsprechen. Noch ist es mir nicht gelungen. Aber ich wünsche so sehr, dass diese Gestalt mein Leben annimmt. Weil ich wünsche wirklich, das Leben für Gott zu leben. Und Jesus sagt, wenn du willst in dieser Liebe bleiben, was Gott ist die Liebe. Was ist denn die Liebe? Das ist diese Entscheidung, dass dein Charakter, deine Einstellung, deine Handlung, all das zeigt, wonach du ausgerichtet bist. Und wenn du dort bleiben willst, dann lebe doch so. Hab diese Einstellung wie Jesus Christus. Welche Einstellung war das in Jesus Christus? Willen Vaters zu tun. Weil Vater wollte die Welt retten. Er hat die Welt geliebt und er zeigt darin, wie sehr er dir geliebt hat. Er hat Jesus aufgegeben. Bitte. Und Jesus hat sich nicht zurückgehalten. Er hat sich erniedrigt, wurde Mensch. Und er kam, um für Sünden von anderen zu sterben. Weil dieser Junge, der wollte Gott nicht. Er hat sich selbst geliebt. Er war Egoist. Durchtränkt mit Sünden von Fußsohlen bis zum Scheitel. Aber Gott zeigt seine Liebe darin, sagt er, guck doch mal, was meine Liebe ist. Ich gebe für dich meinen einzigen Sohn, der heilig ist. Ich bin dir nichts schuldig. Erstmal vorab, ich bin dir nichts schuldig. Du bist Sünder und du brauchst eine Rettung. Und ich bin überhaupt nicht schuldig, dir diese Rettung zu geben. Aber das, was ich gerade tue, ist Gnade. Das, was wir heute Morgen angeschaut haben, ist Gnade. Du hast es nicht verdient. Was du verdient hast, ist der Tod, ewiger Tod in der Höhle. Das hast du verdient. Und wenn ich das auch tue, bin ich dann auch gerecht. Er sagt, aber heute ist die Gnade. Heute wird mein Sohn für dich sterben, damit du leben kannst. Und ich rufe dich in diese Gemeinschaft. Bleib in dieser meine Liebe, die meine Liebe ist, die aufopferisch ist, die an anderen gerichtet ist, die nicht beneidet, nicht prahlt, nicht selbstsuchend ist. Ganz andere Liebe, nicht von dieser Welt. Die nicht streitsüchtig ist, die nicht alles unter den Teppich kehrt, sondern die Wahrheit liebt. Das ist meine Liebe. Willst du da bleiben? Dann hab doch diese Einstellung, was ich habe. Lebe doch so, wie ich lebe. Damit du das aber auch noch schaffst, ich gebe dir den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist nicht Geist der Schwachheit, sondern der Kraft. Und diese Energie, die ich in dich setze, das, was du willst, wird zu Vollkommenheit bringen. Die Frage ist nur bei dir, deine Einstellung. Was willst du denn? Willst du denn so leben wie Jesus Christus? Auch das ist noch nicht alles. Mein Lieber, ich beschenke dich mit Gaben. Du kriegst 2, du kriegst 3, du kriegst 5, du kriegst 1. Wie der Geist wollte. Und er sagt, diese Gabe ist zum Nutzen des anderen. Diene damit. Gott hat daran gefallen. Eine Frage an dich. Hat Gemeinde einen Nutzen von dir? Wenn nicht, Alarm. Ich rufe dich zu überdenken. Kann sein, dass du überhaupt nicht in der Gemeinde bist. Kann sein, dass du gerade versäumst, etwas zu tun, was Gott dir auferlegt hat. Wofür er dich eigentlich geschaffen hat. Ein wunderbarer Werkzeug, ein sehr wichtiger Zahnrad im Motor, der laufen sollte. Du fehlst der Gemeinde. Die Gemeinde braucht dich. Wahrscheinlich fällt mir gerade ein Zeigefinger oder ein Auge. Kennt ihr noch 1. Korinther 12, wo Paulus sagt, Gott hat wunderbar, so wie ein Leib, gestaltet. Und er sagt, deshalb, du kannst nicht sagen, ich brauche dich nicht. Und du kannst auch nicht sagen, ich brauche sie nicht. Oder sie brauchen mich nicht. Nein, sondern er hat Glieder bestimmt, damit alles super funktioniert. Und wenn du das nicht erfüllst, leider die Gemeinde. Und du, das Leben für Gott. Was nun? Wie setzen wir das alles um? So viel gesprochen über die Liebe und die Art und Weise. Und dann war so eine Phase auch, Dina saß irgendwann zu Hause und sagt, irgendwie, ich glaube, ich bin absolut unbrauchbar. Irgendwie, ich sitze zu Hause und, was tue ich schon für Gott? Was tue ich schon? Ich bin die ganze Zeit hier im Haushalt, Kinder, Mann, Garten, Kleider, Essen, sonst noch was, wie ein Hamster im Rad und nichts Geistliches. Nun, ihr Lieben, wir haben Phasen im Leben, die uns etwas vorschreiben. Wir sind auch da gebunden an diesen Phasen im Leben. Emily ist gerade weggelaufen, aber da haben wir Josia ist da. Ihr Lieben, Josia, was meint ihr, muss er zur Schule gehen? Ist das wichtig? Ist die Schule wichtig? Ich würde erst mal sagen, ja, wir wollen jetzt nicht um diese Streitigkeit, muss das nicht, darum geht es nicht. Kann er jetzt zur Schule gehen? Nein. Muss man arbeiten? Nein. Muss man Urlaub machen? Nein. Muss man arbeiten? Ja. Kann Josia arbeiten gehen? Nein. Aber wird er arbeiten gehen? So Gott will, ja, wenn er gesund bleibt und die Möglichkeit ist alles da, wenn es so quasi das Leben typisch verläuft, ja, dann wird er zur Schule gehen. Diese Phase wird kommen und dann wird er zur Schule gehen. Wir haben jüngere Mütter, die zu Hause sitzen und sie würden wahrscheinlich gerne irgendwas noch mehr tun, aber momentan ist die Phase, drum kümmern und gerade in dieser Phase den Wille Gottes zu tun. Will Gott, dass die Mütter häuslich sind? Lass uns da vielleicht Titus einmal öffnen. Titus, Kapitel 2, ein wunderbarer Abschnitt für unsere lieben Schwestern. Ich will auch, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Sind da viele Bereiche, die eine Frau zur Aufgabe dastehen? Ja? Und das, was wir gerade gelesen haben, ist der Wille Gottes. Eine Frau soll so sein. Soll danach streben. Ja? Auch viele andere Abschnitte, die vom guten Werken sprechen, ja, und vielen anderen Sachen. Die Frage ist nur, viel wird erklärt, dass unser Leben funktioniert wie so ein Stufensystem. An erster Stelle Gott, an zweite Familie, an dritte Gemeinde, an vierte Freunde. Kennt ihr das, dieses Stufensystem? Denn interessanterweise, wenn die erste Stufe heißt Gott, was bedeutet Gott? Ja, Gott lieben. Okay, was bedeutet Gott lieben? Seine Gebote halten. Okay, was sind seine Gebote? Will eigentlich Gott, dass Nadine Arthur liebt? Ja. Das heißt, wenn Nadine jetzt plötzlich an erster Stelle Arthur stellt, ihn zu lieben, ist Gott nicht mehr an erster Stelle. Oder doch, oder wie? Das ist ein falsches Denkweise mit diesem Stufensystem. Das funktioniert einfach nicht. Aus ganz einfachem Prinzip, weil die Bibel auch so nicht denkt. Wenn ich Zeit mit Kindern verbringe, will Gott, dass ich Kinder erziehe? Das heißt, in diesem Moment, wenn ich Kinder erziehe, Gott ist ja wohl an erster Stelle, wa? Will Gott, dass ich anderen Menschen von Jesus erzähle? Ja, also wenn ich jetzt nach draußen gehe und Menschen von Jesus erzähle, also Gott ist irgendwie an erster Stelle wieder. Will Gott, dass ich meine Frau liebe? Ja, also wenn ich jetzt um meine Frau kümmere, ist die Frau jetzt plötzlich an erster Stelle? Wieder Gott. Weil das kein Stufensystem, sondern das ist eher ein Kreis. Und mittendrin ist Gott. Gott mit seinem Willen, mit seiner Leidenschaft, mit seinem Gefallen. Und du sollst Gott lieben. Er will, dass du ihn ehrst. Er will, dass du ihm Lieder singst. Er will, dass du ihn verherrlichst, ihn Lob singst, ja? Er will, dass du sprichst von ihm, wie wunderbar er ist. Er will, dass du ihn erhebst, dass du aufzählst, was er alles getan hat. Aber er will genau so, dass du die Gemeinde nicht versäumst. Er will genau so, dass du die Lasten eines anderen tragst. Er will genau so, dass du deine Frau liebst wie dich selbst, wie Christus die Gemeinde. Er will, dass die Frauen sich unterordnen Männern und lieben wie die Gemeinde dem Christus. Er will genau so, dass wir füreinander beten. An welcher Stufe befindet sich das? Das ist eine Pizza, die wir weise aufteilen sollen. Und jetzt ein Beispiel. Nadine kann vielleicht mir helfen, wenn du nichts dagegen hast. Wir nehmen drei Sachen. Essen, Kleidung und Ordnung. Zu Hause muss ja gekocht werden. Zu Hause auch müssen mal die Wäsche gewaschen werden. Und zu Hause muss mal ja Ordnung gemacht werden. Stimmt? Was würdet ihr zuerst machen? Nadine, was würdest du als erstes sagen, wo du sagst, okay, das muss auf jeden Fall zuerst gemacht werden, das ist so das Wichtigste.
Die drei Sachen, die du genannt hast?
Genau, Essen, Kleidung, Ordnung.
Essen.
Wer hat Essen gesagt? Schaschlik am besten noch, ne? Was würdest du sagen, Nadine?
Alles drei wichtig, ne?
Alle drei sind wichtig, ja.
Teilung.
Bitte?
Ich habe eine gute Einteilung, würde ich sagen. Daher, ja, passt das alles zeitlich.
Was würdet ihr, lieben Frauen, Gedanken, also was würdet ihr als erstes machen? Die drei Sachen können wir ja nicht gleichzeitig machen, ne? Ich weiß nicht, vielleicht kann das jemand. Erst in Kleidung und dann irgendwie Ordnung, keine Ahnung. Was würde als erstes man machen? Ich würde sagen, Essen ist das Wichtigste. Wenn ich nicht gegessen habe und gestorben bin, dann ist mir die Kleidung in Ordnung auch egal. Oder? Danach würde ich wahrscheinlich sagen, Kleidung. Denn wenn ich zum Gottesdienst gehen muss und keine Kleidung habe, da ist die Ordnung ist mir auch jetzt egal. Wichtiger ist, dass ich erscheine, dass ich zur Arbeit gehen kann. Ja? Und dann die Ordnung. Wenn ich dann noch Zeit übrig bleibt, die Ordnung. Jetzt eine Frage. Morgen um 12 bekommt Nadine Besuch. Da kommen Gäste. Was wäre dann die Reihenfolge? Wahrscheinlich Essen und Ordnung als erstes und Kleidung danach. Die Phasen in unserem Leben schreiben uns einiges vor, was heute zuerst kommt, was das andere dann danach. Unser Leben ändert sich und alles ist wichtig. Und da brauchen wir einfach Weisheit, wie wir damit umgehen. Die jüngeren Mütter vielleicht können nicht in vollem Ausmaß das tun, was sie gerne möchten. Sie dürfen aber sehr gerne wissen, dass das, was sie gerade tun, in dieser Phase, in diesem Lebensabschnitt, was sie jetzt bekommen haben, zu Hause sein, Kinder erziehen, für Männer da sein, ja, häuslich sein, keusch sein, ist super. Gott will das und das gefällt ihm so. Die Älteren, die dann schon Kinder nicht mehr haben, vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, mehr beten können, mehr denken können, ja, sind in anderem Lebensabschnitt und können andere Dinge tun. Die Männer genauso. Wenn die Kinder ein bisschen größer werden, man merkt, dass man etwas mehr freie Zeit bekommt, dass man etwas anderes machen kann, ja, die Zeiten ändern sich. Wichtig ist, dass wir Weisheit haben von Gott, diese Pizza recht teilen, damit alles zum Guten kommt. Und dabei ist natürlich auch sehr wichtig, 1. Korinther Kapitel 4 sagt Paulus, und sollt ihr betrachten als Haushalter der Geheimnisse Gottes. Und Vers 2 sagte, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Wichtig ist nicht, wie viel du alles machst. Es ist alles wichtig. Es ist wichtig zu evangelisieren, es ist wichtig, um die Alten zu kümmern, es ist wichtig, um die Witwen zu kümmern, es ist wichtig, für die Geschwister da sein, es ist wichtig, Ordnung zu Hause halten, es ist wichtig, arbeiten, es ist wichtig, freie Zeit zu haben, es ist wichtig, zu schlafen, es ist wichtig, mit den Kindern Zeit zu verbringen, es ist wichtig, Gemeinschaft zu haben, es ist wichtig, einander zu dienen. Es ist alles wichtig. Es kommt nicht darauf an, wie viel du alles tust, sondern da, wo du bist, dass du treu bist. Und das gefällt Gott. Lebe ein Leben für Gott. Sei treu. Halte seine Gebote. Und er wird daran Wohlgefallen haben. Amen.